Herzlich willkommen zum Chaos-Seminar. Heute ist das Thema das S in HTTPS und der tägliche Kampf mit der Sicherheitswarnung. Mein Name ist Nico Röser und falls man sich an mich wenden will, dann kann man das auch unter der E-Mail-Adresse tun. Normalerweise steht da mein Fingerprint drunter, den habe ich jetzt mal weggelassen, weil heute ist sowieso alles ganz, ganz unsicher. Ich habe den Vortrag ein bisschen gekürzt. Wie ihr wahrscheinlich hört, habe ich heute nicht so die Top-Stimme und ja, versuche mich mal ein bisschen kürzer zu fassen als ursprünglich geplant. Ich werde euch ein paar Folien zeigen, einfach mit einer Übersicht über HTTPS, was damit so zusammenhängt. Und dann auch noch ein paar Sachen demonstrieren. Da fände ich es auch ganz gut, wenn ihr euch was wünscht oder sagt, ja, zeigt doch mal hier das oder das. Ein paar Sachen habe ich vorbereitet. Ich versuche auch mal spontan noch was dazuzunehmen, wenn Interesse besteht. Und dann haben wir auch noch ein bisschen Zeit für eine Diskussion oder ein bisschen Frage- und Antwortteile oder sowas. Wenn irgendwas unklar ist oder so, zu kompliziert wird, dann fragt mal gleich nach, hakt nach und sagt hier, Moment, stopp. Dann versuche ich das noch ein bisschen ausführlicher zu erklären. Das ist jetzt quasi der einfachere und erste von drei Vorträgen zu dem gleichen Themengebiet. Und ja, wenn es zu kompliziert wird und ich zu viel in die Materie reingehe oder wenn es euch zu langweilig wird, dann sagt halt Bescheid. Ja, HTTP. Fangen wir mal damit an. Das ist ganz wichtig für HTTPS. HTTP ist das Hypertext Transfer Protocol. Das hat wahrscheinlich jeder hier im Saal schon des Öfteren benutzt. Es ist ein Protokoll, mit dem man einfach durchs Web surft, mit dem man Inhalte überträgt wie Hypertext-Seiten und Bilder und so weiter. Neuerdings werden darüber natürlich auch die ganzen Java-Applets und Programme geholt. HTTP ist ein Textprotokoll. Das heißt, es können Menschen relativ gut lesen, auch natürlich von Hand schreiben, wenn es denn sein muss. Und aktuell sind wir da in der Version 1.1. Wenn jemand Spaß dran hat, kann er auch das entsprechende Standarddokument dazu lesen. HTTP 1.0 war nicht so der Superbringer. Hat man gesehen, ja, mit so Virtual Hosting oder so, da brauchen wir ein bisschen was Moderneres. Und dann wurde HTTP 1.1 mal nachgeschoben. Ich zeige mal eine kurze Demo mit einer Firefox-Erweiterung, die ich sehr gerne mag. Und zwar heißt die Live HTTP Headers. In der Erweiterung, da kann man mitlesen, was denn an Headern bei der HTTP-Kommunikation übers Netz geschickt wird. Also was der Webbrowser sich anfordert vom Server und auch was der Server darauf antwortet. Jetzt nehmen wir mal praktischerweise die Webseite vom CCC. Und wenn ich jetzt wieder in das Live-Headers-Fenster rüberschalte, dann sehe ich da ganz oben die Adresse, die ich eben aufgerufen habe, damit ich es eben verstehe, wird die oben nochmal angezeigt und dann kommt direkt von hier bis hier alles, was der Webbrowser an den Server geschickt hat. Da kann ich also nachschauen, wie sieht sowas aus. Der sagt jetzt erstmal get slash, das heißt, gib mir hier, da sehen wir da oben den Adressteil, und zwar von dem Host www.ulmccc.de. Hier kommen Informationen über den Webbrowser und dann noch ein paar Dinge, die er so akzeptiert, welche Formate er gerne hätte und sowas. Die beiden Dinge erlaube ich mir mal zu überspringen. Und hier unten sehen wir die Antwort des Webservers. Der sagt also, ja, hat geklappt. 200 ist der Statuscode für OK. Und hier steht die Version des Dokuments, das er ausliefert. Da noch Informationen über den Server und so weiter und so weiter. Und hier zum Beispiel, ganz interessant, welchen Typ das Dokument eigentlich hat. Man könnte jetzt genauso gut statt einer Website auch ein Bild zurückgeben oder so. Dann würde da vielleicht Image-PNG stehen oder sowas. Da kommt tatsächlich ein Bild. Da steht wahrscheinlich Image-Icon oder sowas. Da fordert er das FAV-Icon an. Ja, Image-X-Icon ist der Content-Type. Okay, so viel zu HTTP-Headern. Ja, wieso braucht man HTTPS? Klarer Fall. Das Internet ist unsicher. Wie wir wissen, ist das Internet ziemlich groß und ziemlich böse. Und die Überwachung des Internets, die ist auch kein Problem eigentlich. Daten so unterwegs mal abzugreifen, während sie fließen von A nach B, das ist kein Problem. An Endpunkten die Daten abzugreifen, also jetzt bei dem Rechner, der daheim steht oder an einem Server oder sonst wo, das ist eigentlich trivial. Also Das ist schon so uninteressant und so einfach, das lassen wir gleich mal sein und konzentrieren uns lieber auf das Mitlesen unterwegs. Denn wenn ich auf einem Computer, der daheim bei einem steht, was mitlesen will, dann schicke ich dem halt einen Trojaner per Mail und dann ist die Sache geregelt. Wenn ich unterwegs was mitlesen will oder irgendwie in die Kommunikation eingreifen, dann kann ich das aktiv oder passiv tun. Passiv heißt, ich bin zum Beispiel ein Router oder ich bin hier im Uni-Netzwerk, im Welcome-Netz, das ist unverschlüsselt, und ich schaue mir einfach alles an, was so vorbeikommt. Dann kann ich sehen, ja, da ruft zum Beispiel jemand gerade seine Mails ab oder jemand überträgt gerade ein paar Bilddaten oder jemand schreibt irgendwas an den Server. Allerdings kann man auch aktiv eingreifen. Das ist manchmal auch notwendig, wenn ich weiß, es kommunizieren zwei Leute miteinander. Und jetzt möchte ich vielleicht die Daten da abgreifen oder auch fälschen. Das nennt man dann aktiven Angriff. Da wird zum Beispiel manchmal am DNS-System rumgeschraubt, damit ein anderer Computer denkt, ja, okay, meiner ist jetzt der richtige. Dann greife ich alle Daten ab und schicke sie wieder zu dem anderen, wo sie eigentlich hin sollten. Nennt man einen Man-in-the-Middle-Angriff. Wir wollen also HTTP sicher kriegen, weil das Internet ja total böse ist. Ja, wenn ich jetzt sage, ich will sicheres HTTP, ich will online einkaufen oder ich will bei Website meiner Wahl was versteigern oder ersteigern oder ich möchte vielleicht Online-Banking machen, dann ist es ja klar, da sind sehr sensible Daten zu übertragen, also muss auch geeignete Sicherheit her. So schlaue Leute haben sich das mal überlegt. Die nannten das SHTTP, Secure HTTP, haben das in RFC 2660 spezifiziert und heute benutzt es quasi keine Sau. Also das ist so unwichtig, dass meines Wissens nach keine Website das heutzutage benutzt, aber da kann ich falsch liegen. Ich will da nicht so genau drauf eingehen, es funktioniert quasi so, dass die kompletten HTTP-Daten, die wir vorhin gesehen haben, also die Header, und noch die Nutzdaten dazu, die werden komplett in ein Paket gesteckt, das wird verschlüsselt und dann mit einem zusätzlichen Header übertragen. Ist eine geeignete Lösung vielleicht, aber kann nur HTTP übertragen. Und dann haben sich manche Leute gesagt, ja Moment mal, wir wollen ja vielleicht auch noch was ganz anderes, wir wollen auch die gleiche Sicherheit, die HTTPS jetzt bietet, oder wir wollen die gleiche Sicherheit, die wir für HTTP bieten können, auch für ein anderes System, wenn wir zum Beispiel Mails abrufen. Ja, nennt man einen sicheren Tunnel, was man da machen kann, anstatt einer normalen TCP-Verbindung von, Moment, jetzt muss ich da anfangen, ja, von A nach B, wird nicht nur der Datenstrom übertragen, sondern die beiden bauen sich erstmal einen Tunnel und durch den wird dann kommuniziert. Ja, so einen Tunnel bietet TLS. TLS, ausgeschrieben Transport Layer Security, ist ein System, das gibt es schon eine ganze Weile, wurde, glaube ich, ursprünglich von Netscape oder so entwickelt und hieß früher mal SSL, Secure Sockets Layer. SSL nach der Version 3.0 war so ein bisschen außer Mode und man hat es dann halt TLS genannt, als es die Version 3.1 hatte. Und die Version SSL 3.1 ist das gleiche wie TLS 1.0. Was TLS tut, sind im Wesentlichen zwei Dinge. Zum einen... Ich weiß nicht, ob es nur ein Marketing-Gag war, diese Umbenennung. Also es kann sein, dass es nur besser klingt, aber es kann auch sein, dass die meinten, ja, Secure Sockets Layer, also dass es vielleicht nicht unbedingt mit dem Begriff Sockets behaftet sein sollte oder so, das weiß ich nicht genau.
Also mich hat es am Anfang immer nur verwirrt, wozu brauche ich so ein moderner Scheiß, ich habe doch SSL.
Also SSL Version 3 und TLS Version 1.0 oder höher sind kompatibel. Und SSL Version 2 sollte man auf keinen Fall mehr verwenden. Das hat irgendwie größere Sicherheitsprobleme. Es wird häufig noch dieses sogenannte Hello, also die Begrüßungsnachricht, die zwei Rechner austauschen, wenn sie über SSL kommunizieren möchten, da wird es häufig noch von SSL Version 2 benutzt, denn dann kann man bis dahin kompatibel bleiben. Aber es gibt da auch einen Bug bei Mozilla, da steht drin, Eradicate SSL to only servers from the Internet oder so. Und ich glaube, der Bug gilt jetzt als fixed oder zumindest sind fast alle Server, die sie da noch gefunden haben, wohl mittlerweile konvertiert, indem sie da ein bisschen bei den Server-Maintainern angefragt haben, wollt ihr es nicht mal sicher machen? Ja, TLS macht im Wesentlichen zwei Dinge. Einerseits authentifiziert die Kommunikationspartner. Also wenn jetzt Alice mit Bob kommuniziert, dann wollen die sich ja auch sicher sein, okay, das ist wirklich Alice, das ist wirklich Bob und nicht irgendwie Eve oder so. Und das geht mit sogenannten digitalen Zertifikaten. Außerdem werden die übertragenen Daten verschlüsselt, denn häufig nützt es mir natürlich nichts, wenn ich weiß, okay, das sind wirklich die, aber es kann trotzdem jeder mein Mailpasswort mitlesen oder meine Kontonummer oder sonst irgendwas Geheimes. Es tut noch einiges anderes, da werde ich in einem getrennten Vortrag drauf eingehen, denn das wäre zu speziell, aber die zwei Punkte sind eigentlich die wichtigen, an die man so denkt, wenn man sagt, okay, ich will jetzt hier sicher Daten übertragen. Ja. Und damit bietet TLS einen Schutz vor aktiven und passiven Angriffen. Also wenn ich sicher die Kommunikationspartner authentifizieren kann, dann weiß ich, okay, es hat schon mal niemand einen aktiven Angriff gemacht, denn ich habe ja die richtige Gegenstelle. Schutz vor einem passiven Angriff kriege ich durch die Verschlüsselung, denn wenn einer mitliest, ja gut, dann bringt es ihm halt nichts. Aktuell sind wir bei TLS Version 1.2 gelandet. Ich glaube, im August diesen Jahres kam da RFC 5246 raus. Das Teil habe ich noch nicht gelesen, aber es ist bestimmt genauso interessant wie der Vorgänger. Und TLS hat auch ein paar Erweiterungen, die sehr nützlich sind. Da komme ich später nochmal kurz drauf. Unter anderem eine namens Server Name Indication, die jetzt gerade in die Webbrowser Einzug findet. Die braucht man bei sogenanntem Virtual Hosting. Komme ich später nochmal drauf. TLS wird beispielsweise benutzt für E-Mail-Übertragung, also POP3, SMTP, IMAP kann man da drüber tunneln. Natürlich Jabber, XMPP, ganz wichtig für uns. Auch diverse proprietäre Protokolle, also alles, was irgendwie TCP-Strom ist, das kann man über TLS tunneln. Es gibt mittlerweile auch was, das macht UDP oder das läuft über UDP. Das heißt, glaube ich, nicht TLS oder das heißt so ähnlich. Natürlich wird TLS auch für HTTP benutzt. Das nennt man eben HTTPS. Ja, HTTPS ist HTTP durch TLS geleitet. Falls euch der ISO-OSI-OSI-ISO-Protokoll-Stack ein Begriff ist, da ist TLS in Ebene 7 anzusiedeln, also bei den Programmen eigentlich. Und HTTP, ja, das wäre da auch so, bei diesen Applikationsprotokollen. Wenn man, was?
Wieso steht Transport Layer Security im Application Layer?
Ja, das habe ich, ja richtig. Da wird gerade gefragt, wieso ist die Transport Layer Security im Application Layer? Das habe ich, soweit ich mich erinnern kann, auch mal in einer Vorlesung gefragt. Oder ich habe es im Web nachgelesen und wurde stutzig. Es ist wohl so, dass TLS dadurch, dass es einfach alle Ströme tunneln kann und diverse andere Sachen tut, aus Gründen, die mir nicht mehr so ganz verständlich sind, da oben eingeordnet wird, weil es ist halt die Applikation TLS. Wenn man das genau wissen will, dann muss man da an diversen geeigneten Stellen nachschauen. Ich glaube, Wikipedia hat es zurzeit nicht drin. Wir können das später gerne mal suchen, ich weiß es nicht auswendig. Ja, ich habe da mal in dem entsprechenden Standarddokument für HTTPS nachgeschlagen. Das ist RFC 2818, schon ein bisschen älter, wie man an der Nummer sieht. Da heißt es, dass HTTP-TLS einfach nur HTTP über TLS ist und dass es total billig zu benutzen ist. Und das stimmt eigentlich auch. Da sind dann noch ein paar Zusatzsachen definiert, wie zum Beispiel, wie wird eine Verbindung beendet. Das ist bei TLS noch ein bisschen speziell geregelt. Aber einfach die Verbindung zumachen, das geht in der Praxis auch. Bei HTTPS ist natürlich nur die Datenübertragung gesichert. Die Endpunkte sind genauso unsicher wie vorher, denn wenn man die sicher kriegen würde, wollte, dann müsste man vielleicht Trusted Computing Kram machen oder sonst irgendwas. Also wenn jetzt einer einen Trojaner auf seinem Rechner hat, dann nützt ihm das TLS auch nichts, wenn er Online-Banking macht. Ein Problem, was bei TLS auftritt, insbesondere in Verbindung mit Virtual Hosting, das ist, dass TLS ja in der Protokollschicht nicht in dem Protokoll-Stack, wenn man HTTP zum Beispiel drüber leitet, nicht auf der gleichen Ebene liegt oder damit irgendwie verwoben ist, sondern es liegt halt wirklich drunter. Also HTTP wird einfach da durchgeschickt und dadurch weiß TLS auch nichts von den Daten, es versteht die nicht. Dadurch kann es zum Beispiel auch nicht wissen, wie der Name des Servers ist, mit dem ich gerade kommuniziere. Und das führt dann beim Austausch von Zertifikaten, in denen so Servernamen drinstehen, zu Problemen. Dann wird es halt unter Umständen zurückgewiesen. Es gibt da auch eine Lösung für, das vorhin schon mal kurz erwähnte Servername Indication. Da wird in der TLS-Schicht zusätzlich ein Mechanismus eingebaut, mit dem die Information redundant nochmal übertragen wird, welches Zertifikat eigentlich gewünscht wird. Ja, jetzt rede ich hier dauernd von Zertifikaten. Jetzt sollte ich erstmal erklären, was digitale Zertifikate eigentlich sind.
Nur ganz kurz, das SNI, was du gerade erwähnt hattest, ist das spezifisch für HTTPS oder ist das generell in der TLS, dass ich sowas machen kann?
Gute Frage. Ja, die Frage war, die muss ich jetzt nochmal wiederholen für unsere Aufzeichnung, ob das SNI, Server Name Indication, spezifisch sei für HTTPS oder ob das für alle Protokolle gelte. Es ist so, dass SNI für alle Protokolle nutzbar ist und wenn man es nicht braucht, kann man es trotzdem setzen. Also wenn man kein Virtual Hosting hat oder sowas, kannst du es ignorieren zum Beispiel. Ältere Server verstehen es nicht, die schmeißen es dann, soweit ich weiß, einfach weg. Und sonst ist es für alle Protokolle nutzbar. Digitale Zertifikate, die ähneln so ein bisschen einem Personalausweis. Der Vergleich ist zwar ein bisschen weit hergeholt, aber so in etwa ist es das Gleiche. Da stehen Informationen drin über jemanden oder über etwas in dem Fall bei Zertifikaten. Also wird die Identität irgendwie festgemacht an etwas. Im Personalausweis wäre das der Name und dazu noch vielleicht die Augenfarbe, der Wohnort oder sowas. Dann ist da drin ein Public Key. Wie ihr seht, wird das also mit Public Key Verschlüsselung benutzt. Und über die Kombination von beidem wird eine Unterschrift von der Zertifizierungsstelle geleistet. Das ist also quasi die Passstelle, die das Teil ausstellt, die da bestätigt, dass dieser Public Key wirklich zu der Person gehört und dass das in gewisser Weise geprüft wurde oder bei manchen Zertifizierungsstellen, dass das eben nicht geprüft wurde, sondern dass halt nur eine sehr vage Prüfung war, wie ja, da kam mal einer vorbei und hat gesagt, da ist es oder der hat halt mal eine Mail geschickt von der Adresse und das wird dann irgendwie in einem Dokument abgelegt, das kann der Benutzer, der so ein Zertifikat prüfen will, nachlesen und er sieht dann, okay, sie haben die und die Prüfung durchgeführt. Die Zertifikate, die garantieren die Echtheit, die Authentifizität, heißt das so? Authentität? Ach, wie auch immer. Die Auth von Kommunikationspartnern. Ja, ich sage das jetzt ganz Benny-like. Das heißt also, wenn jetzt einer zu mir kommt, mir so ein Zertifikat hinhält und dann sehe ich, die Unterschrift ist korrekt, dann kann ich mich auch darauf verlassen, dass der Public Key wirklich zu der Person gehört. Ich kann mich mit hoher Wahrscheinlichkeit darauf verlassen, dass diese Person auch wirklich die ist, die sie behauptet zu sein. Aber wenn ich jetzt weiß, das wurde unterschrieben von irgendeiner Zertifizierungsstelle, die halt, naja, alles unterschreibt, dann kann ich auch sagen, okay, ich glaube dem erstmal nicht. So Zertifikate, die gibt es eben für Computer, also Server, Clients, was auch immer. Auch für Menschen, die verwenden das dann sehr gerne für E-Mail, für Türschlösser. Zum Beispiel hat man so eine kleine Smartcard mit einem Zertifikat drin, dann macht es bip bip. Die Tür kann sich dann notieren, wer da reinging und wann und kann sich natürlich öffnen. So, Zertifikate haben einen bestimmten Gültigkeitszeitraum. Der beträgt bei Benutzerzertifikaten üblicherweise 1 bis etwa 5 Jahre. Länger möchten die Zertifizierungsstellen das oft nicht unterschreiben. Es könnte ja sein, dass zwischendurch die Person sich anders nennt, dass die verstirbt oder sonst irgendwas passiert. Also ist es vielleicht eine ganz gute Idee, die Lebensdauer zu begrenzen. Bei Computern ist es noch besser, weil da eine recht hohe Fluktuation im Internet besteht, was so Hostnamen angeht, also bei manchen Hostnamen jedenfalls. Und das ist natürlich ganz gut, wenn man das nicht unbegrenzt dann mal bestätigt, dass das wirklich stimmt. Details zu... Ja, weißt du, wenn jetzt so ein Rechner stirbt, dann stirbt die Bestätigung nicht unbedingt mit. Also wenn sich jemand so eine Bestätigung ausstellen lässt in Form eines Zertifikats und da drin steht www.example.com hat eben diesen Schlüssel und jetzt wird der Rechner www.example.com vom Netz genommen und da ist jemand unachtsam und lässt den Schlüssel irgendwo rumliegen, könnte jetzt jemand Neues kommen, sagen Hurra, nimmt sich den Schlüssel und das Zertifikat und sagt, ich bin jetzt www.example.com. Und das ist vielleicht nicht im Sinne des ursprünglichen Anbieters. Deswegen wird der wahrscheinlich bei der Zertifizierungsstelle Bescheid sagen. Beispielsweise, wenn jemand das Schlüssel und Zertifikat vom Backup kratzt, genau. Ja, so Details zu Zertifikaten kommen dann in einem getrennten X509-Vortrag. Oh weh, jetzt habe ich es gesagt. Also eigentlich hätte dieser Vortrag hier ohne das Wort X509 auskommen können. Aber wer sich dafür interessiert, liest mal RFC 5280. Ja. Also das Teil ist sehr umfangreich. Und es stehen ja Dinge nicht so ganz genau drin, die man manchmal ein bisschen genauer bräuchte. Jetzt habe ich vorhin die Zertifizierungsstellen erwähnt. Zertifizierungsstellen, also wie gesagt, so in etwa ja, die passausstellende Behörde oder sowas, auf Englisch Certificate Authorities, die werden meistens mit CAs bezeichnet. Die unterschreiben eben die Zertifikate und die haben wiederum Zertifikate, anhand derer man sie erkennen kann. Die sind selbst signiert. Das heißt, die Zertifizierungsstelle bestätigt sich zunächst mal selbst, dass sie sie selbst ist. Denn sie muss sich ja sowieso selbst vertrauen und die Benutzer müssen es auch. Und diese selbst signierten Zertifikate, die werden dann ausgeliefert mit Betriebssystemen oder manchmal schon mit vorinstallierten Rechnern, mit dem Browser oder die gibt es halt irgendwo zum Runterladen, was dann mehr oder weniger sinnvoll ist. Wenn man natürlich jetzt einfach so ein Zertifikat sich über eine unsichere Leitung holt und keinerlei Ahnung hat, wo das herkam, dann ist der Sinn eigentlich weg. Man sollte dann also auch noch den Fingerprint überprüfen oder sowas in einem Ausdruck, telefonisch oder sonst wie, ob das auch wirklich das richtige Zertifikat ist. Beispiele für so Zertifizierungsstellen, also so ein paar große Bekannte sind CA-Cert oder Authority oder VeriSign. Ein paar davon sind manchmal ein bisschen stärker kritisiert worden für ihre Praktiken und manche sind für bestimmte Zwecke vielleicht mehr oder weniger geeignet. Die Gültigkeitsdauer für so CA-Zertifikate, die beträgt üblicherweise 2 bis etwa 30 Jahre. Heute habe ich ein Zertifikat gesehen, das lief 30 Jahre. Meine Test-CA, die läuft halt mal ein paar Tage. Das geht natürlich auch. Das Problem ist natürlich, wenn so ein CA-Zertifikat ausläuft, dann sind erstmal alle Zertifikate, die davon abhängen, ein bisschen problembehaftet, weil die Benutzer können dann ja nicht mehr wirklich prüfen, ob das noch gültig ist. Weil das Zertifikat, das die bestätigt, ist ja ungültig geworden. Ungültige Zertifikate, gutes Stichwort. Wenn man Zertifikate absichtlich ungültig machen will, also Person verliert den Personalausweis und ein böser Dieb kommt und nimmt den mit, dann kann er sagen, ja, hurra, ich bin jetzt wirklich der Hans Meier. Damit das bei Zertifikaten nicht passiert, werden die zurückgezogen und bei Personalausweisen, da rennt man eben zu irgendeinem Amt und sagt, mein Ausweis ist weg, machen Sie was. Bei Zertifikaten ist es ein bisschen leichter zu prüfen als jetzt bei einem Ausweis. Wenn jetzt jemand zu mir kommt und mir seinen Ausweis hinhält, dann schaue ich den an, aber ich kann dem Ausweis an sich ja nicht ansehen, ob der irgendwie zurückgezogen wurde. Ich muss mich also irgendwo durchtelefonieren oder sonst was. Bei Zertifikaten ist es zwar ein bisschen ähnlich, aber ich glaube, es geht schneller. Also es gibt da Rückruflisten, die Certificate Revocation Lists, CRLs, auch wiederum RFC 5280. Und die machen, die enthalten eine Liste aller ungültigen Zertifikate, die eine bestimmte CA ausgestellt hat. Also, wenn jetzt eine CA sagt, wir haben hier eine Million Zertifikate ausgegeben und von denen sind mittlerweile 57 ungültig, dann schreiben sie die Nummern dieser 57 Zertifikate in so eine Liste und signieren die digital. Wenn ich jetzt zu der CA gehe und sage, ja, ich brauche mal die aktuelle Liste, bekomme ich die übertragen, prüfe die Unterschrift, sehe, okay, es war wirklich die CA und sehe dann, okay, diesen Zertifikaten darf ich nicht mehr vertrauen. Weil zum Beispiel, wenn es für eine Person war, die Person verstorben ist, die E-Mail-Adresse ist ungültig, der Rechner existiert nicht mehr und so weiter. Oder der Key wurde geklaut. Das ist auch eine Möglichkeit. Oder der Key wurde auf Debian erzeugt. Das ist natürlich auch ein gutes Stichwort. Ja, also es gibt da so ein Paket, irgendwie Blacklisted Keys oder sowas, glaube ich. Irgendwas mit Blacklist. Und da wird, glaube ich, OpenSSL, also der TLS-Implementierung gesagt, ja, den Schlüsseln kann man nicht trauen oder so ähnlich. Wie das genau implementiert ist, weiß ich nicht. Also es ist jedenfalls eine Liste von unsicheren Key-Teilen, glaube ich, oder von unsicheren Daten, die man überprüfen kann. Wie viele tausend Keys?
Naja, es sind über Jahre nur 65.000 Keys aus den Kisten rausgefallen.
Ah, über Jahre sind nur 65.000 Keys rausgefallen, okay. Gut.
Ja, es ist aber vielmehr so, dass es nicht bloß zufällig 65.000 sind, sondern dass die Unsicherheit bestand darin, dass es nur aus diesen 65.000 sein konnte. Ja. Es könnte auch zufällig ein anderer Key, der jetzt nicht mit Debian erzeugt wurde, in dem drin sei, aber es wäre ein Zufall.
Ja, das ist ein guter Einwand, klar. Also es ist so, dass eben 65.000 Keys da existieren und die halt so häufig jetzt vorkommen, dass man die halt auch mal locker durchprobieren könnte, sag ich mal. Und deswegen sagt man am besten, die sind jetzt alle mal ungültig und macht sich neue. Kann natürlich auch sein, dass jetzt eine gute Implementierung einen dieser Keys gewählt hat, dann fällt er halt jetzt mit raus. Ja, diese CRLs, die muss man natürlich aktuell halten. Es nützt mir nichts, wenn ich jetzt eine Liste habe von vor 2 Monaten und von vor 3 Tagen dann irgendwas passiert, zum Beispiel Rechner geht vom Netz, Rechner wird anders genannt oder sonst was, dann kann ich das nicht mehr prüfen, weil ein böser Angreifer...
Webbrowser sowas von selber?
Ja, Webbrowser machen sowas von selber, das kann ich dir mal zeigen. Ob es deiner macht, weiß ich nicht. Das muss ich gerade mal suchen, Moment.
Von wo kriegen die dann die Informationen? Laden die das irgendwie selbstständig aus dem Webbrowser?
Also die Webbrowser, die können selbst aus dem Web die Informationen laden. Und zwar, also ich kann es jetzt gerade mal bei Firefox zeigen. Es gibt hier Revocation-Listen. Da habe ich jetzt auch mal schon ein paar eingetragen. Zum Beispiel die von CAZ. Die habe ich heute zuletzt geupdatet. Und das nächste Update ist für den 17.11. geplant. Da kann ich jetzt auch sagen, okay, ich will das zum Beispiel... Nicht am 17.11., sondern jeden Tag. Im Moment steht es, glaube ich, auf 14 Tage. Wie man hier an dem schlechten User-Interface sieht, wird die Sicherheit bei Mozilla vielleicht doch nicht ganz so groß geschrieben. Oder vielleicht wird die Option auch so selten benutzt, dass sich niemand so richtig darum gekümmert hat. Was ich jetzt nicht probiert habe, da habe ich leider keine Demo vorbereitet, wäre ein Zertifikat zu erzeugen, das dann zu revoken mit so einer Liste und dann zu testen, ob der Browser auch wirklich eine Warnung anzeigt. Also das wäre natürlich noch eine tolle Sicherheitswarnung gewesen. Da habe ich leider nichts zu vorbereitet. Das dauert, glaube ich, auch jetzt ein bisschen zu lang, das spontan zu machen. Aber ich habe nachher noch ein paar andere tolle Sicherheitswarnungen. Eine Sache, die man auch machen kann, statt sich immer so eine Liste holen und dann wieder einen Monat warten oder einen Tag oder so, ist, man prüft jedes Zertifikat einzeln. Das geht, indem man, wenn man das Zertifikat zum ersten Mal bekommt an dem Tag oder innerhalb dieser Stunde oder wie man es eben machen will, mit der CA Kontakt aufnimmt und sagt, ja, hallo, ich habe hier so ein Zertifikat, kannst du mal schauen, ob das noch gilt. Und das Ganze nennt man OCSP, Online Certificate Status Protocol. Das Teil RFC 2560 habe ich nicht gelesen, aber ist bestimmt furchtbar interessant. Also wer Lust hat, stürzt euch da rein. Ich mache lieber weiter mit Sicherheitswarnungen. Den Begriff Sicherheitswarnung finde ich ja total unpassend. Es ist ja eigentlich eine Unsicherheitswarnung. Also in Firefox heißt das Fenster wirklich Sicherheitswarnung, das da aufpoppt, das zeige ich nachher mal. Aber man wird ja nicht vor der Sicherheit gewarnt, denn die ist ja was Gutes. Also müsste ja eher Unsicherheitswarnung dran stehen. Diese Sicherheits- oder Unsicherheitswarnungen, die sind wirklich sinnvoll. Die sind von den Programmierern jetzt nicht gedacht, um da Benutzer anzustressen oder einfach mal so lästige Sachen auf den Bildschirm zu werfen, sondern die haben wirklich gedacht, oho, da ist ein Problem, man muss es dem Benutzer mitteilen, damit der darauf reagiert, denn der Computer kann selbst nicht entscheiden, was zu tun ist. Ja, was macht man? Man macht ein Dialogfenster auf. In der Praxis werden die immer weggeklickt, weil Dialogfenster, die nerven, die stören total den Arbeitsablauf. Man will da auf die Website, man will jetzt auf die Website und sofort Online-Banking machen oder was auch immer. Wenn da jetzt so ein Fenster kommt, ja, das geht nicht, also das stört. Dann macht man am besten weg und wenn es dann nochmal kommt, dann weiß man, ah, das hat letztes Mal nichts gebracht, dann klickt man nicht nur auf weg, sondern dann klickt man auf weg und warnt mich nie wieder. Das passt schon, das geht, wunderbar. In vielen Fällen ist dem auch so. Nur in vielen Fällen, wenn jemand drauf anlegt, eben auch nicht. Also müssen meiner Meinung nach unbedingt die Webbrowser verbessert werden. Firefox hat von Version 2 zu Version 3 schon eine Änderung durchgemacht. Wenn ich jetzt Verbesserung sage, dann gibt es Kritik aus der Ecke da hinten. Eine Änderung, dass jetzt bei ungültigen Zertifikaten nicht mehr so augenscheinlich die Option, ja, ja, mach mal weiter, erscheint. Sondern da kommt jetzt erstmal eine Warnung, da muss man da sagen, ich will eine Ausnahme hinzufügen. Und wenn man das dann noch mal ein paar Mal bestätigt, dann hat man auch wirklich seine Ausnahme. Das finde ich ganz gut. Man macht es dem Benutzer schon mal möglichst schwer. Aber es sollte eigentlich unmöglich sein. Ja, das Problem dabei ist, wenn man es unmöglich macht, dann funktioniert dieses ganze Konzept eben nicht mehr mit der Realität. Wir haben da überall so Wald- und Wiesen-Webmeister, die machen sich hier meine tolle Website-TM und dann gibt es da noch ein Zertifikat-TM dazu und naja, da muss man irgendwas anklicken und dann wird es sicher und man verkauft es den Usern, die sind glücklich, wunderbar. Aber ja, wenn das halt dann mal nach einem Jahr oder zwei ausläuft, der Herr, der das macht, der arbeitet schon gar nicht mehr da. Ja, was jetzt? Und dann sagt man am besten den Kunden, ja, klicken Sie auf OK, das geht dann. Ich zeige euch mal ein paar interessante Sicherheitswarnungen. Ich habe da mal was vorbereitet. Passt mal auf. Nehmen wir uns doch erstmal die CCC-eigene Website vor. Also ich mache hier HTTPS und dann rufe ich www.ulmccc.de auf. Dann kommt hier eine Riesenwarnung, sichere Verbindung fehlgeschlagen. Für so einen Endanwender ist das, glaube ich, schon mal ganz gut. Da so ein komischer Typ mit so einem, also in Gelb, das ist schon mal nicht grün, also nicht perfekt. Dann steht da, sichere Verbindung fehlgeschlagen. Da wird der Anwender zumindest mal stutzig. Wenn er dann noch weiterliest, falls er noch weiterliest, liest er vielleicht noch ungültiges Sicherheitszertifikat. Und dann fragt er zumindest mal seinen Nachbarn, der ja Ahnung von Computern hat, was das denn soll. Der Nachbar sagt dann, ja, das kommt bei mir auch immer, klick auf OK. Aber genau, da gibt es kein OK mehr, zum Glück. Ich hab hier gerade im Moment keinen IE installiert. Ich habe zwar ein paar emulierte Windows-Umgebungen, aber die dürfen, glaube ich, nicht ins Netz zurzeit. Ich habe das also extra mal seit dem 12.09.2007, 11.18 Uhr hier nicht geupdatet, damit wir heute diesen Vortrag entsprechend mit Demo machen können. Jetzt habe ich allerdings keine Ausrede mehr in Zukunft. Vielleicht noch für einen anderen Vortrag aufheben oder so, ich weiß nicht. Ja, dann kommt also hier diese Warnung, ungültiges Sicherheitszertifikat. Ja gut, abgelaufen. Was auch noch passieren kann, das zeige ich am besten auch mal an der CCC-Website. Natürlich nicht. JavaScript habe ich natürlich nicht an. Das zeige ich gleich noch. Da kommt eine Frage zu JavaScript, sehr interessant, ja, zeige ich gleich was zu. Wenn ich jetzt ulmccc.de aufrufe, dann kriege ich eine andere Warnung oder eine etwas ergänzte Warnung, nämlich das Zertifikat gelte nur für www.ulmccc.de. Ja gut, die beiden sind der gleiche Rechner, das weiß ich, das weiß aber der Computer eigentlich nicht. Und es könnte auch was ganz anderes sein. Es könnte sein, dass die eine Kiste irgendwie in Timbuktu steht von mir aus. Wenn man das jetzt unterstützen will, dass auf der gleichen IP-Nummer zwei DNS-Einträge, die da drauf zeigen, dass die verschiedene Hosts bedienen oder auch den gleichen Host, muss man entweder zwei Zertifikate vorhalten und dann jeweils das richtige senden. Das geht mit diesem SNI.
Dann schon mal mit
makratea.ulmccc.de probieren. Makratea.ulmccc.de, okay. Probiere ich das mal. Makratea. Da gibt es gar nichts. Interessant. Habe ich es richtig geschrieben?
Ja. Muss nur mal gucken, ob wer es aktiviert hat.
Also dieser Rechner hat offenbar keinen HTTPS an.
Ich habe nicht so viel Web drauf.
Es gibt da auch noch... ich habe das jetzt nicht probiert. Okay, das war jetzt... Ich wollte jetzt mal testen, was da für eine Meldung kommt. Wenn ich über den HTTP-Port HTTPS spreche, ich glaube, andersrum kommt eine geeignete Meldung. Ich versuche das mal. Das geht jetzt hier nicht. Die Server machen HTTP und HTTPS. Wie bitte?
So eine leere Seite müsste drauf sein.
Okay. Dann...
Guck halt mal.
Ja, aber ich brauche einen Rechner, der den HTTPS-Port bedient. Deswegen wollte ich ulmccc.de. Wenn ich jetzt das so mache... gut. Also da gab es, glaube ich, früher mal eine bessere Meldung. Aber ohne Gewähr. Was haben wir noch Schönes? Das ist auch was Gutes. Von der CCC-Website. Also von der nicht-Ulmer CCC-Website. Da gibt es was zu Wahlcomputern. Und weil man ja ein sicherheitsbedachter Mensch ist, ruft man das eben über HTTPS auf. Jetzt ist das Problem, also eigentlich sind es ja zwei Probleme. Erstens mal gilt es nur für bitkanone.ccc.de Und zweitens ist es irgendwie selbst unterschrieben. Das heißt, keine CR hat es unterschrieben, sondern das ist so wie die Zertifikate der CRs selbst signiert. Und bei den Zertifikaten ist man so ein bisschen aufgeschmissen, weil man kann ja schlecht sagen, ich habe das mit der CR überprüft oder so. Also muss man sich jetzt an den Server-Admin wenden und dem sagen, du, teil mir mal den Fingerprint mit von dem Zertifikat. Ich muss wissen, ob das stimmt. Und wenn es ein guter Admin ist, dann sagt er, ja, dann treffen wir uns mal persönlich und tauschen den Fingerprint aus. Und ich sage dir dann 42 plus 2 und dann sagt man gut. Und wenn dann einer kommt und 44 sagt, dann ist es schon mal ganz in Ordnung. Und dann glaubt man dem vielleicht. Besser ist natürlich, wenn man den kennt. Wenn es ein eher schlechter Admin ist, dann sagt er, ja, ich mail's dir. Dann kommt halt der böse Angreifer und schickt eine andere Mail. Jetzt können wir uns nochmal anschauen, wie das in anderen Browsern so aussieht. Also ein Firefox. Ein
Admin wird sagen, lass halt das S weg.
Das stimmt, ein realistischer Admin sagt, lass das S weg. Also das umgeht natürlich viele dieser hier vorgestellten Probleme. Also eigentlich alle, außer dass man halt dann keine Sicherheit mehr hat. Aber das ist natürlich sehr praktikabel. Ja.
Naja, immerhin könnte man, wenn man immer okay sagt oder so, oder die Ausnahme hinzufügt, dafür sorgen, dass andere den Bit lesen können, außer die da gerade aktiv manipuliert.
Ja, das ist ein guter Kommentar, genau. Also wenn man jetzt eine Ausnahme hinzufügt und dann sagt, ja, dieser Rechner darf, da gibt es übrigens nochmal eine Belehrung und so.
Das ist immer noch besser als HTTP sozusagen.
Genau, dann ist es immer noch besser als HTTP, denn dann hat es wenigstens nur der böse Angreifer. Gut, der stellt es vielleicht dann ins Netz öffentlich, aber wenn es kein böser Angreifer war, dann ist in Ordnung. Und wenn es halt ein böser Angreifer war, ja, blöd gelaufen, aber ist vielleicht ein bisschen besser als nichts. Also so empfehlen würde ich es jetzt auch nicht gerade.
Ja, da gibt's eine Initiative von ein paar guten Leuten, die haben das Opportunistic Blog irgendwie getauft, nach dem Motto, ja, das mit dem ganzen Zertifikate-Kram und Trust und so Zeugs, das ist ja alles irgendwie kompliziert und schwierig, aber wenn man es wenigstens mal einfach opportunistisch verschlüsselt, das heißt, wenn der andere sagt, er kann Verschlüsselung, dann verschlüsseln wir es halt, egal, ob es wirklich die exakte Identität von demjenigen ist oder hin und her, Hauptsache es verschlüsselt. Damit man nicht halt wirklich jedem, der gerade zugucken will, hier die Möglichkeit gibt, da mal reinzugucken will. Das sind ja alles Postkarten, die man da verschickt. Also man könnte wenigstens mal einen kleinen Buchschlag tun, auch wenn es nicht exakt der hundertprozentige Sicherheitsdingens ist, dass das wirklich derjenige dann auch bekommt oder wie auch immer. Wenigstens mal ein bisschen so Transport Layer Security.
Und jetzt muss ich das nochmal zusammenfassen. Also ich versuche mal. Es gibt da so ein Projekt namens Google Blablub und Google Opportunistic Encryption Blablub. Und dieses Projekt sagt, ja gut, wir verschlüsseln es halt zumindest mal, wenn die Gegenstelle sagt, wir können verschlüsseln, denn dann kann mal nicht jeder mitlesen und da ist ja schon was bei gewonnen.
Zur Klärung, das schützt dann vor passiven Angriffen.
Richtig, eine Verschlüsselung schützt vor passiven Angriffen, aber nicht vor aktiven Angriffen unbedingt, wenn es jetzt nur eine reine Verschlüsselung wäre. Also, was man machen kann, es gibt da eine tolle Demonstration vom Dr. Kagel, der zufällig auch im CCC ist, aber der macht das in einer Vorlesung, soweit ich weiß. Da werden mehrere Rechner aufgebaut und zwei von denen sollen miteinander kommunizieren, und zwar über TLS. Das tun die auch erstmal, glaube ich, im Normalbetrieb. Und dann kommt später ein böser Angreifer dazu, der sorgt dafür, dass der Rechner, der die Verbindung aufbaut, erstmal denkt, er muss mit einem anderen Rechner kommunizieren, fängt dann auch an. Und dann kommt bei dem, glaube ich, eine Sicherheitswarnung. Da stehen dann so zwei Häkchen und einmal ein X oder so. Dann sieht der Benutzer, ja, 2 aus 3 wird schon passen und klickt auf OK. Und schon kann der in der Mitte die Kommunikation mitlesen. Das ist ein klassischer Man-in-the-Middle-Angriff. Technisch gesehen funktioniert das in etwa so, dass der in der Mitte das Zertifikat präsentiert, das dem Original also täuschend ähnlich sieht, nur eben einen anderen Key benutzt, einen Bekannten, dem Angreifer Bekannten. Er liest den Datenverkehr ein und schreibt den später wieder raus. Und dann sieht es auch für den Empfänger so aus, als wäre das alles in Ordnung. Als wäre es wirklich von einer vertrauenswürdigen Quelle gekommen. Was habe ich denn noch vorbereitet? Ah, genau. Wir können uns mal anschauen, was der Browser Links macht. Ich nehme mal an, ihr setzt ständig Links ein zum Browsen, oder? Ja, tatsächlich. 2, 3, 4. Oh, ganz viele benutzen Links. Das ist ja schon...
Optimal.
Ein Drittel des Publikums.
Das ist total optimal, wenn man Newsbeutel zum RSS-Feed
RSS-Feeds lesen benutzt und wenn man dann da Links aufmachen will, aus die in einem RSS-Feed verlinkt sind, dann ploppen die automatisch im Screen im nächsten Fenster in dem der da läuft in einem neuen Tab.
Das ist ja raffiniert. Also bei Newsfeeds dann den Links zu benutzen, damit die in einem anderen Screen aufploppen. Ja, wunderbar. Nehmen wir mal, das kann ich auch so machen. Ich nehme jetzt gleich meine grafischen Links, also wir sind ja ganz fortschrittlich heute mal. So, wie ihr seht, grafisch, gell? Und jetzt rufe ich doch mal da die CCC-Website auf. Und zwar die, wo stand ja falscher Hostname und außerdem noch Zertifikat abgelaufen. So, der Links, der zeigt die halt mal an. Warnung, ist nicht. Ich meine, TLS, gut, das macht der. Es kann jetzt mal so ein Möchtegern-Angreifer, der passiv mitlesen will, nichts mehr damit anfangen. Aber der Benutzer merkt eigentlich nicht, dass da vielleicht ein Problem besteht. Vielleicht gibt es da geeignete Patches, weiß ich nicht. Ich habe da nur vorher ein paar Browser so durchgetestet und da ist mir das aufgefallen. Nehmen wir doch mal den nächsten Kandidaten. Ich meine, wenn wir bei Textbrowsern sind, dann darf ja Lynx nicht fehlen. Ja, E-Links hat ja auch Links im Namen, dann habe ich gedacht, nehmen wir mal was mit Y. Und der Lynx, der zeigt jetzt schon an, SSL-Error, wie ihr seht, steht da SSL, nicht TLS, aber heißt in dem Fall das Gleiche. Signed Certificate, Self-Signed Certificate, Continue. Schon mal komisch. Kann man sagen, gut, ja, Self-Signed, machen wir mal weiter. In diesem Terminal sind die Locales auf Deutsch eingestellt, ja. Also wenn ihr das jetzt für voll losermäßig haltet, dann verrate ich euch, dass meine Tastatur umgemappt ist und nicht auf US-Layout und nicht auf Deutsch steht. Auf was eigenem. Also jemand hat mal versucht, meinem Rechner was Böses anzutun und hat über irgendwelche komischen Hardware-Hacks oder ich weiß nicht wie, den Bildschirmschoner wohl zum Abstürzen gebracht. Und konnte dann aber nicht viel damit anfangen, weil die Tastatur war halt so blöd umgemappt. Und dann sah ich dann noch, dass da ein Vim offen war, als ich wieder kam. Und da stand halt so ganz viel Zeug im Text und man hat gemerkt, er hat die Escape-Taste nicht gefunden. Und konnte es dann nicht mehr speichern. Ja, gut, die Geheimkombination dazu war wohl nicht bekannt. Aber die Alt-Taste liegt bei mir auch woanders. Jetzt die nächste Warnung, die wir kriegen, ist, okay, Servernamen stimmen nicht überein. Also im Zertifikat steht www.ulmccc.de und auf dem Server steht ulmccc.de. Ich sag jetzt mal da fortfahren, ja, mach mal. Und gut, das ist jetzt eine Cookie-Warnung da. Da steht übrigens Keks, ja. Also finde ich gut. Die Warnung, dass das Zertifikat abgelaufen ist, die sehen wir auch bei Lynx nicht. Ich hätte jetzt gerne noch Conqueror gezeigt, nur das war mir ein bisschen zu kompliziert zu installieren und da hatte ich gerade keinen Bock und irgendwie auch nicht mehr so viel Nerv und so. W3M habe ich gerade nicht installiert und E-Links auch nicht. Ich kann noch einen Browser zeigen, also das habe ich nicht getestet, aber ich glaube, das geht. Das ist quasi der Telnet-Browser für Menschen so. Und zwar, also das, was ich hier gerade eingetippt habe, das ist im Prinzip ein Telnet mit TLS halt. Wenn ich das jetzt richtig gemacht habe, ja. Okay, jetzt muss ich mal hochscrollen, bis dahin timet das wahrscheinlich aus. Also hier sehen wir, Moment, da sehen wir das Serverzertifikat, ebenso in Hexdump-Form und so. Das muss man jetzt nicht lesen können, das ist ein bisschen schwierig. Also man kann das noch geeignet lesbar machen. Und wenn man das sich jetzt durchlesen würde, würde man sehen, okay, es ist abgelaufen. Da muss man halt als Mensch dann sagen, ja, ich parse das jetzt und dann mache ich von Hand alle möglichen Prüfungen drauf und so weiter. Wenn man da Nerv für hat, dann kann man das tun. Und dann kann man hier auch sagen, get. Und wie ihr seht, muss jetzt der Mensch, der das ja eintippt, sofort in seinem Kopf eine Warnung auslösen. Achtung, www.ulmccc ist ja was anderes als der Rechner, mit dem ich mich verbunden habe. Oder ist jetzt in dem Fall der gleiche. Ja doch, es ist der gleiche, der im Zertifikat steht. Okay, ich müsste da ulmccc.de schreiben. Ja, und dann kommt halt da die Website und dann viel Spaß beim Lesen. Ne? Also ein bisschen blöder Browser, aber kann man machen, wenn man Spaß dran hat. Boah, unverbreiteter Content hier. Jetzt muss ich mal wieder zurück zu meinen Folien und schauen, was ich noch so zeigen wollte. Ja, also CCC-Website habe ich jetzt ein bisschen was gezeigt. Ah, ja, Bank-Websites, also die sind immer toll. Ich habe ein gutes Beispiel. Also damit ihr nicht sagt, ja, alles, was dann im Vortrag kam, das war echt mal total mies und so. Der hat gesagt, ja, das können die alle nicht. Jetzt bringe ich mal ein gutes Beispiel. Ich habe leider nicht so viele gute Beispiele gefunden. Jetzt muss ich ein bisschen gezielt Werbung machen. Ich rufe jetzt mal die Website einer Bank auf. Der BB Bank. Und zwar über HTTP. Und wie ihr seht, werde ich weitergeleitet auf HTTPS. Die Verbindung ist jetzt verschlüsselt. Im Firefox kann ich da draufklicken. Dann steht da, Sie sind verbunden mit bbbank.de. Ihre Verbindung ist verschlüsselt. Und wenn ich es detaillierter will, kann ich dann noch nachschauen, was es für eine Verschlüsselung ist. Hochgradige Verschlüsselung, RC4, 128-Bit. Multiprima, super toll. Heutzutage nicht mehr ganz, aber...
Keine Informationen, um Ihre Identität zu bestätigen?
Ja.
Ist das vertrauenswürdig?
Das kommt daher. Moment. Das wird, glaube ich, aus dem Zertifikat irgendwo extrahiert. Oder aus irgendeinem Teil des Inhabers, vermute ich. Ich habe das nicht so ganz genau angeschaut. Aber was drin steht, ist der Hostname www.bbbank.de. Und man weiß, der Rechner gehört zur Firma BB Bank EG in Karlsruhe. Das hier ist falsch. Also meines Wissens nach heißt das State und da sollte in Deutschland, glaube ich, das Bundesland stehen. Liebe Zuhörer, falls ihr es besser wisst, schreibt mir mal eine Mail an nikolas.röser@unccc.de. Ich freue mich. Aber ich glaube, das ist also für so Sachen wie US-Staaten gedacht und nicht in Deutschland, um da Germany reinzuschreiben. Aber die Zertifizierungsstelle, VeriSign, die das unterschrieben hat, die hat zumindest gesagt, das ist in Ordnung. Und dann, wenn ich VeriSign vertraue... Ja, wie gesagt, wenn ich VeriSign vertraue, kann ich dem Zertifikat vertrauen. Wenn ich jetzt so ein Zertifikat sehe und finde, das ist komisch und das hat VeriSign unterschrieben, ja, kann ich mir überlegen, ob ich vielleicht hier mal diesen Haken wegmachen möchte. Übrigens, diese Haken, wurde mir gesagt, sind nicht immer vorhanden. Das scheint durch eine meiner Extensions zu Firefox hinzugekommen zu sein. Ich habe da eine zusätzliche Extension für Zertifikats blablub installiert, damit ich ein paar Sachen so exportieren kann und so. Ich kann auch noch was Lustiges zeigen, wenn ich jetzt zum Beispiel hier Filialen, Moment, ihr seht es wahrscheinlich unten links, ja, da steht HTTPS. Wenn ich jetzt mal den Link hier nehme und kopiere und das S wegmache, dann werde ich trotzdem auf einer HTTPS-Seite auf die gleiche weitergeleitet. Und sowas finde ich ganz toll. Also so sollte eigentlich jede Website sein. Und dann am besten noch von einer vertrauenswürdigen CA unterschrieben. Wäre nicht schlecht. Dann könnte man ganz gut kommunizieren im Netz. Und dann haben wir noch ein schlechtes... Oh ja, da kommt eine Frage.
Ich muss aber trotzdem... Also du solltest darauf hinweisen, dass man sich trotzdem nicht darauf verlassen sollte, dass die beliebige HTTP-Seite das Richtige tut. Denn die HTTP-Seite kann ja gehijackt werden und dann irgendwo anders hinverweisen. Und zwar zum Beispiel auf bbbbank.de. Das sieht ähnlich aus. Und für das hat zum Beispiel ein Angreifer sich auch dann ein schönes Zertifikat gemacht. Im schlimmsten Fall auch noch offiziell signiert. Weil das ist eine andere URL und wenn man Geld zahlt, dann wird es dann auch gelernt, dann unterschreiben die das ja auch. Also man sollte sich trotzdem tunlichst die HTTPS-Domain bookmarken und verwenden dann im Alltag und nicht die HTTP-Geschichten nehmen. Ja. Wenn sie gut funktionieren in dem Fall.
Ja, danke. Ein sehr guter Kommentar. Für die Leute, die natürlich das von Hand eingeben oder so, ist es schon mal ein bisschen... Vielleicht nicht so toll, weil so eine HTTP-Seite, die kann man hijacken oder man kann sich auch vielleicht mal vertippen. Es gab da mal was bei microsoft.com, glaube ich, oder so ähnlich. Ja, kann es geben. Und angeblich unterschreibt VeriSign sehr viel, wenn man sehr viel Geld liegen lässt. Also kann es auch mal passieren, dass es auch ein bisschen ungeschickt ist. Also am besten gleich einen Bookmark auf die HTTPS-Seite setzen und dann ist man auf der sicheren Seite. Was es leider auch gibt, was ich aber nicht reproduzieren konnte, war eine Weiterleitung von HTTPS auf HTTP, die viele Seiten tun. Also ich meine, ich konnte es nicht reproduzieren, weil mir das Beispiel, das mir genannt wurde, den Effekt nicht lieferte. Ich weiß aber von einer anderen Seite, die das noch vor ein paar Wochen gemacht hat und die das früher nie gemacht hat. Wenn ich SourceForge aufrufe, werde ich mittlerweile auf HTTP SourceForge.net weitergeleitet. Das ist überhaupt nicht toll. Liebe SourceForge-Leute, macht das wieder rückgängig. Ganz böse. Bei einer Webseite war es auch mal so, dass ich da einen Bug reported habe. Unter anderem war das auch bei bugs.mods.dev.org. Das ist da, wo die vielen Plugins für Firefox herkommen und die Themes und sowas. Da kann man eben auch einen Bugzilla benutzen und damit das Passwort nicht im Plaintext drüber geht, gut, macht man es über HTTPS. Jetzt hatten die halt sowas Blödes, da wird erstmal ein Cookie gesetzt. Also Cookies an sich sind nicht so ganz blöde. Aber da wird ein Cookie gesetzt, um dann zu prüfen, ob das eben dieser Benutzer ist. Wenn der Benutzer dann später wiederkommt, muss er sich nicht unbedingt neu anmelden. An sich, gute Sache. Kleines Problem dabei, wenn man das Cookie setzt und das über HTTPS gemacht hat, dann wird dem Cookie nicht das sogenannte Secure Flag dazugesetzt. Und das heißt, es wird nicht erzwungen, dass dieses Cookie nur über HTTPS übertragen wird. Sondern das wird halt auch, wenn ich die gleiche Webseite versehentlich oder absichtlich über HTTP aufrufe, übertragen. Wenn ich jetzt also ein böser Angreifer bin, dann baue ich in meine Webseite einen Link ein zu http://bugzilla.sonstwas und sage ja, oder einen Link zu einem Bild dort, dann versucht der Webbrowser dort ein Bild zu laden. Das muss eigentlich gar nicht existieren. Wichtig ist nur, dass der Webbrowser diesen Cookie zurücksendet, und zwar über eine unverschlüsselte Verbindung. Und das wird er dann auch brav tun, weil in dem Cookie nicht drin steht, nur für HTTPS-Verbindungen. Ja, und wenn ich dann hier im Welcome-Netz bin, und dann kann ich halt mal schauen, wenn jemand meine Website aufruft, was der denn so für einen Cookie hat. Kann sein Cookie stehlen und mit geeigneten Zusatzverfahren dann noch, also unter Umständen brauche ich noch seine IP oder so, kann ich dann eben mal seinen Account übernehmen und ein bisschen dran arbeiten. Ich glaube, so schlimme Sachen kann man jetzt in Bugzilla speziell nicht umstellen, also man muss da vielleicht nochmal zusätzliches Passwort eintippen, aber vielleicht kann ich ja irgendwas Nerviges tun schon mal. Und sowas ist schon immer schlecht. Und dieses Problem haben sehr viele Webseiten, die HTTPS und HTTP anbieten. Wahrscheinlich auch, weil dieses Secure Flag bei Cookies weitgehend unbekannt ist, mutmaße ich mal. Also Cookies über HTTP kann man sowieso immer klauen, aber HTTPS-gesetzte Cookies zu klauen, das ist natürlich interessanter. Ja, was haben wir denn noch? Wir haben noch HTTPS nach HTTP-Übergang, genau. Jetzt verstehe ich schon meine eigenen Notizen nicht mehr. Ich zeige da auch mal was beim Bundes-CCC. Die haben tolle Testseiten für sowas vorbereitet. Und zwar gibt es da einen Beobachterbericht, was die Wahl in Brandenburg angeht, so mit Wahlcomputern und so einem Kram. Also könnt ihr mal lesen, sehr interessant, ganz furchtbar schlimm und so. Mir kam es eher auf diesen Link da unten an. Wie ihr seht, habe ich die Website über HTTPS aufgerufen und da steht auch wunderbar verschlüsselt und alles Mögliche und ist ganz toll und Multibringer. Jetzt ist da unten eben ein Link zu einem Dokument, was mich ja auch sehr interessiert. Und die Adresse, die hier unten steht, die ist eben weitgehend gleich wie da oben. Also es ist sogar im gleichen Verzeichnis und was. Und ich würde das ja lieber über HTTPS anschauen. Jetzt ist der Link halt HTTP und wenn ich nicht aufpasse und da draufklicke, dann kriege ich eine Sicherheitswarnung. Die Sicherheitswarnung ist ein bisschen problembehaftet. Also da steht, okay, Sie verlassen eine verschlüsselte Seite und ist ganz gefährlich und so weiter. Aber jetzt will ich halt sagen, ja, abbrechen. Oder will ich nicht. Und das gibt's halt nicht. Das ist nicht vorgesehen. Das ist zurzeit ein Gegenstand eines Bugs bei Mozilla und erfahrungsgemäß werden die auch nach 6 Jahren oder so irgendwann mal gefixt. Aber ja, also kann sich nur noch um, weiß nicht, nicht allzu lang handeln. Es war HTTP, genau. Also der Link war HTTP. Und egal, ob ich hier OK klicke oder auf das X, man kann diese Sache nicht abbrechen. Und das ist natürlich sehr problematisch, weil wenn man geklickt hat, dann ist eigentlich schon zu spät, weil man kann es nicht mehr abbrechen. Man kann höchstens einen Browser killen oder so. Ich glaube, das geht noch. Ich weiß aber nicht, ob die Verbindung im Hintergrund schon aufgebaut wurde.
Ich glaube, das gilt sogar für alle Links auf www.ccc.de.
Ja, es gilt zumindest für ziemlich viele Links. Also Ich habe ein paar gefunden, die haben ein S drin. Aber das kann ich jetzt nicht mehr reproduzieren.
Mach mal nur S.
Also die haben S's mittlerweile. Aber es gibt da auch einige, die haben kein S. Also wie denn da unten oder so. Oder hier diese zum Beispiel. Die haben keine S's, weil da wahrscheinlich wieder irgendwelche Sicherheitswarnungen kämen. Vermute ich.
Ja gut, das ist jetzt auch eine andere Webseite.
Genau. Aber man könnte ja die Webseite auch mit einem Zertifikat versehen. So. Ist ja auch noch irgendwie CCC-relevant. Ja, jetzt bin ich eigentlich so...
Ein seltsames Fu, wie die Webseite erzeugt wird, weil das alles irgendwie dynamisch ist und so.
Ah, also das ist beim CCC bei der Website so, wird da gerade gesagt, weil das ist eben so ein Fu und das macht dynamisches Bar und das Bass und Bass müssen dann zusammenpassen und deswegen, ihr versteht schon, deswegen geht es halt nicht anders. Ja, also ich bin jetzt mal soweit mit meinem vorbereiteten Vortrag durch. Ihr dürft mich gerne mit Fragen löchern oder mit Vorschlägen, was man noch Tolles anschauen oder testen könnte. Und falls ihr da nichts so spontan habt, habe ich auch noch ein bisschen Bonusmaterial da. Aber das ist eigentlich nur ein Verriss von sämtlichen Webmastern und was noch? Und noch was zur Verlust der Anonymität bei Benutzung von TLS, was auch interessant ist. Ich sehe so spontan keine Fragen. Ich schwenke mal kurz um zum Bonusmaterial. Ja. Oh, eine Frage, wie schön.
Ja, hast du vielleicht am Anfang schon S-Tunnel mal erwähnt?
S-Tunnel.
Um zu zeigen, dass man quasi beliebigen Traffic auch mit TLS versehen kann. Das ist also schön unabhängig von anderen Schichten, das von dem weiß, was da.
Also S-Tunnel ist ein Tool, um beliebigen Traffic über TLS zu tunneln. Ich habe das Tool S-Tunnel nicht ausdrücklich erwähnt, aber ich habe eben gesagt, dass man über TLS nicht nur HTTP machen kann, sondern auch andere Protokolle fahren kann.
Ja, aber es muss der Server auf jeden Fall unterstützen.
Der Server muss natürlich auf der anderen Seite entweder auch einen S-Tunnel laufen haben oder eben entsprechend ein mit OpenSSL getuntes Fetch-Mail oder Mail-Server oder sowas, je nachdem, was man da hat, klar. Also Server und Client müssen natürlich die entsprechenden Schnittstellen haben. Es ist oft so, dass da verschiedene Ports für genommen werden bei der Kommunikation. Also HTTPS geht über Port 443, wenn ich mich da richtig erinnere. HTTP über Port 80. Es gibt auch so eine Einrichtung namens Start-TLS, von der ich nicht so viel halte, aber die wird in letzter Zeit in alle Protokolle bevorzugt reingeklopft, wahrscheinlich weil man Ports spart. Und da wird dann erstmal auf dem normalen Port die Verbindung aufgebaut, dann sagt man Start-TLS und dann wird mit TLS weiter kommuniziert.
Im Mail-Bereich eigentlich üblich.
Im Mail-Bereich, genau, da ist üblich. Aber es gibt auch andere Protokolle, also irgendwas bei Jabber hat jetzt, glaube ich, auch Start-TLS und noch ein paar andere Dinge. Und ein bisschen risikoreich finde ich es, weil es gibt auch Programme, die sind eben so konfiguriert per Standard, dass die erstmal Start-TLS probieren und wenn es der Server nicht kann, dann kommunizieren sie halt einfach mal weiter unverschlüsselt. Wenn es jetzt auf einem anderen Port wäre, dann würde es halt einfach nicht klappen, weil die Protokolle nicht kompatibel sind oder weil der Port halt dann nicht offen wäre oder so.
Ja, aber gerade bei E-Mail ist es pragmatisch, weil ich meine, ich will dem eine Mail schicken und wenn der halt bei TLS spricht, dann will ich ihm trotzdem eine Mail schicken.
Klar, also wenn man E-Mails schickt...
Wenn sie geschlüsselt wird, dann kann ich immer noch PGP
nehmen. Ja genau, also wenn man
das auch nicht hat, dann... Ja,
E-Mails sind sowieso wie Postkarten, also wenn ich jetzt... es ist halt auch so ein bisschen so, ich kann mit einem Hochsicherheitsbanklastwagen irgendwie was von A nach B transportieren und ja, dann halt in einem offenen Raum abstellen oder so. Das wäre dann eher der Vergleich, man zieht halt die Mail dann wieder von dem Rechner des Empfängers oder sowas runter. Oder ich kann auch in einem gepanzerten Lastwagen mit Glasscheiben die ausgedruckte Mail transportieren, dann kann sie halt trotzdem jeder lesen oder so. Man kann halt da verschiedene Szenarien sich überlegen. Und ja, E-Mails ist halt die Frage, was man da so sichern will. Am ehesten noch das Passwort natürlich für den Mail-Server.
Was muss ich jetzt zu meinem Provider sagen, wenn ich gern SSL hätte? Quantum TPS eingebe und meine Domain und dann bei dem auf der Seite rauskomme, dann macht er irgendwas falsch.
Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man jetzt einen Provider hat und dann HTTPS und seine Website eingibt und erwartet, dass dann jetzt HTTPS läuft und man seine Website drüber kriegt, in verschlüsselt und so. Ja, was muss man zu seinem Provider sagen, damit der das so macht, wie man es eigentlich haben will und damit man nicht auf der Provider-Website landet? Also,
du kannst gerne meine Seite mal aufrufen, wenn du möchtest.
Werbung machen.
Da ist eh nichts drauf, von dem her werde ich abrufen. David-Schmied.de.
So?
Ja, genau.
Also, wenn wir uns hier die Website vom David anschauen, dann steht da, das Zertifikat gilt nur für WiredNet. Das ist der Provider dieser Website. Und wenn ich das jetzt, ich nehme mal an, es hat dann den gleichen Effekt, wenn ich hier WiredNet eingebe. Also wahrscheinlich wäre das sonst eine Weiterleitung oder so. Und ja, statt Davids Website erscheint dann eben die des Providers. Ah, dieser Provider sagt, sie seien besser als der Rest. Ich glaube, das ist ein Teil, den wir schneiden müssen. Sonst werde ich ja gleich mal irgendwie, kriege ich irgendwie seltsame Klagen an den Hals. Was man zu so einem Provider sagen kann, ja, das ist ein bisschen schwierig. Man kann immer das Problem mit Geld bewerfen. Also wenn man Providern viel, viel Geld gibt, dann machen die auch viel, viel für einen. Und wenn man ihnen noch mehr Geld gibt, dann werden sie immer überzeugter, dass man da wirklich Interesse an was Bestimmtem hat. Nur man will ja nicht so viel Geld ausgeben. Meistens ist das bei den Providern, die für ein paar Euro einem sowas bereitstellen, gar nicht vorgesehen, dass man HTTPS macht. Und wenn man es dann doch macht, dann ist es eher vorgesehen, dass man sich bei denen ein Zertifikat so einkauft. Also das heißt, die verlangen 250 Euro und sagen dann, wir machen mit VeriSign oder sonst wem aus, du kriegst ein unterschriebenes Zertifikat für diese Domain. Das ist ein bisschen blöd, weil man will ja eigentlich ein CA-Zertifikat, das kostet nichts und so. Und mir sind nicht so viele Provider bekannt, die sagen, bring dein eigenes Zertifikat mit und wir machen HTTPS für dich. Also, Forti, ist Forti ein Webprovider?
Nur für Developer und Leute, die wissen, was sie tun.
Ah, nur für Developer und Leute, die wissen, was sie tun. Ja, gut.
Zertifikat mit dem Certificate Signing Requests dann signieren lassen.
Okay, ja, gute Sache. Also dann Forti. Okay.
Ja, wenn man selber einen Server betreibt, kann man es nicht auch machen.
Klar, wenn man selber einen Server betreibt, dann kann man es gleich richtig machen. Dann kann man auch die Zertifikate so machen, dass sie irgendwie beim Datum, bei der Uhrzeit noch irgendwie eine nette Ziffernkombination haben oder so. 13 oder 37 oder ich weiß nicht was. Ist dann kein Problem. Die meisten Implementierungen, die machen halt ja gut ab jetzt ein Jahr gültig und dann gut ist. Was ich häufig gehört habe und auch gelesen habe, ist, ja, Sie müssen da übrigens, wenn diese Meldung kommt, auf Akzeptieren klicken. Und wenn Sie das nicht nochmal wollen, müssen Sie auf Akzeptieren und nicht mehr Warnen klicken. Und lustigerweise gibt es ein Handbuch eines großen, großen Druckerherstellers. Da steht drin, sogar mit Screenshot vom IE, glaube ich, oder von irgendeinem Windows-Teil, wenn diese Meldung erscheint, klicken Sie Folgendes an. Und da wird man genau durch den Prozess geführt, wie man eben diese Meldung nicht mehr kriegt und so. Also, lieber Druckerhersteller, ihr wisst ja, wer gemeint ist, nicht gut. Macht es mal weg. Vor allem aus dem Handbuch. Was ich jetzt noch erwähnen möchte, mal am Schluss, man kann auch so ein bisschen die Anonymität verlieren, wenn man TLS benutzt. Und der Webbrowser ein bisschen ungeschickt eingestellt ist. Die meisten Webbrowser, die meisten großen Webbrowser, haben da so eine Option, da kann man sagen, Client-Zertifikate einrichten oder so. Das sind die Zertifikate für mich oder für meinen Computer. Da steht dann zum Beispiel drin, ja gut, Nico Röser hat E-Mail-Adresse sowieso und hat vielleicht noch die Website sowieso. Und wenn ich mich jetzt gegenüber einer Website ausweisen muss und nicht per Passwort das mache, sondern anders, dann kann es zum Beispiel per Zertifikat laufen. Also ich logge mich bei webmail.example.com ein und sage halt, hier ist mein Zertifikat, mein Ausweis. Und dann sagen die, bitteschön, hier sind deine Mails. Problem dabei, wenn ich jetzt anonym bleiben möchte, nicht gegenüber dem Webmail-Dienst, da will ich mich ja ausweisen, sondern gegenüber einer anderen Website, also ich mache Tor, Onion Routing. Dann weiß schon mal keiner so, wo ich herkomme und so. Und dann kann es sein, dass eine Seite HTTPS macht und der Browser automatisch mein Zertifikat überträgt und die wissen ganz genau, wer ich bin. Die wissen das sogar mit absoluter Sicherheit, denn das ist ja digital unterschrieben. Also ich kann schon gar nicht mehr leugnen eigentlich, dass ich es war. Also ein bisschen blöd. Der Proxy kann es übrigens nicht rausfiltern, denn der Proxy-Server, der läuft ja eine Schicht drunter. HTTPS muss er durchlassen, das kann er nicht lesen, das ist verschlüsselt. Ich habe also ein kleines Problem. Demo dazu kann ich im Moment nicht anbieten, weil den Browser, der das so wunderbar macht, habe ich nicht da und Firefox habe ich jetzt gerade nicht entsprechend mit einem kleinen Zertifikat für mich versehen. Ich verweise da mal auf einen Vortrag von Michael, der hat das, soweit ich mich erinnere, mal gezeigt. Ich weiß nur nicht, ob der Vortrag auf Band gelandet ist. Falls nicht, müssen wir das in Zukunft nochmal demonstrieren. Ja, sonst habe ich jetzt nichts mehr Spaßiges für euch mitgebracht. Wenn es euch noch nicht reicht, dann löchert mich mit Fragen. Und wenn es euch reicht, dann geht man vielleicht noch zu Parasco oder sonst irgendwas. Also euch reicht es, keine Fragen mehr, dann danke für eure Aufmerksamkeit. Folgevorträge gibt es dann irgendwann.